Aber als wir in der Grundschule waren, gab es ja noch diese Empfehlungen, dieses Empfehlungssystem. Von, wenn du in der dritten, vierten Klasse bist, wurde ja empfohlen, okay, der Junge kommt aufs Gymnasium oder das Mädchen kommt dahin. So. Und das war tatsächlich bei mir so, dass die Lehrerin damals zu meiner Mutter gesagt hat, ich kriege den Wortlaut nicht mehr natürlich hin, aber das war sowas wie, ja, Alper stand mit einem Fuß auf dem Gymnasium, mit einem auf Realschule. Aber ich habe mal Realschulempfehlungen ausgesprochen, weil sie ja diesen türkischen Migrationshintergrund haben.
Herzlich willkommen zum Ikidünya Zwei Welten Deutsch-Türkische Lebenslinien Podcast. Mein Name ist Canan Userli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Alper. Gastarbeiterenkel aus Kiel und lebt heute in Wien. Alper hat schon über 100 Hochzeiten weltweit miterlebt, weil er professionelle Hochzeitsvideos dreht. Und so haben auch wir uns 2017 auf einer schweizerisch-türkischen Hochzeit kennengelernt, auf der ich mit meiner Band aufgetreten bin und er als Videograf gebucht war. In unserem Gespräch erzählt Alper von seinem spannenden Job und warum er selbst aber auf eine typisch türkische Hochzeit verzichten würde. Was er generell von der Idee von Nationalitäten hält, was ein Türkenbonus ist und wie er davon profitiert. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit ihm. Hallo Alper.
Hallo Canan.
Habe ich deinen Namen jetzt richtig ausgesprochen?
Ja, das passt schon so.
Ja?
Es gab schon viele, viele Alternativen in meinem Leben, aber das passt schon. Oder Alternativen könnte man auch sagen.
Okay. Was darf deiner Meinung nach auf einer gelungenen Hochzeitsfeier auf keinen Fall fehlen?
Also meiner Meinung nach muss vor allem das Persönliche stimmen. Also es muss irgendwie Liebe vorhanden sein natürlich bei dem Paar. Es muss aber auch dafür gesorgt werden, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das so formulieren kann, aber dass die Menschen, die auf der Feier sind, miteinander zurechtkommen, dass da einfach keine schlechte Stimmung entsteht, dass das alles irgendwie harmonisch abläuft. Klar, für mich jetzt als Videograf ist so ein bisschen Drama natürlich auch nicht das Schlechteste, aber alles in allem finde ich das schön, wenn alles einfach ein rundum fröhlicher Tag ist und sich die Leute nicht so doll stressen und man einfach gut gelaunt durch den Tag läuft. Und das Gleiche gilt halt natürlich auch für Hochzeitspaar und Gäste, aber auch für Hochzeitspaar und die gebuchten Dienstleister, weil ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich mit dem Paar versteht, weil ich sage zum Beispiel auch zu meinen Paaren, dass die Filme am Ende besser werden, wenn wir persönlich gut zurechtkommen, weil das einfach ein sehr persönlicher, ein sehr intimer, ein sehr emotionaler Tag ist und man da halt echt bei jedem Moment dabei ist, ob es jetzt irgendwie die Vorbereitungen sind, nochmal die letzten Worte mit der Mama, beim Anziehen oder irgendwelche emotionalen Geschenkübergaben von Papa und Tochter oder Mama und Sohn und sowas. Also wenn man da dabei ist und der Gegenüber sich nicht wohlfühlt, dann merkt man das am Ende auch. Und entsprechend kommt dann auch in dem Hochzeitsfilm dieses Gefühl nicht rüber, was man halt eigentlich rüberbringen möchte.
Mhm. Wie kam das denn dazu, dass du Videograf geworden bist? Also hattest du schon immer den Wunsch, Filme zu machen oder wo kam dein Interesse oder woher kam das Interesse an visueller Kommunikation?
Also tatsächlich war das nie mein Traum, das zu machen. Es ist passiert. Ich war immer schon so ein bisschen der Kreativling, aber eher mit Stift und Papier als mit Kameras. Aber Fotografie hat mich eigentlich auch relativ früh irgendwie interessiert, als ich, keine Ahnung, Teenager war, habe ich mir meine erste Digitalkamera gekauft wahrscheinlich. Und dann habe ich mir irgendwann, muss 2009 gewesen sein, meine erste Spiegelreflexkamera gekauft. So. Dachte, jetzt fange ich mit diesem Hobby richtig an. Ja, kurze Zeit später habe ich meine Freundin kennengelernt, die da schon etwas aktiver drin war in dem ganzen Thema.
Also die war Fotografin?
Ja, die hat das damals auch nur hobbymäßig gemacht. Aber die hatte halt schon mehr Erfahrung, mehr Equipment und halt einfach so mehr Ahnung von dem ganzen Thema. Und so hat es dann irgendwie angefangen, dass sie angefangen hat, Hochzeiten zu fotografieren. Und ich dachte so, ich habe die Kamera, das Thema Film ist irgendwie interessant. Und damals, als ich angefangen habe, gab es auch noch nicht so viele in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Ich mache das ja schon seit 2012. Und dann habe ich halt einfach angefangen. So die ersten Hochzeiten waren wirklich komplett unbeholfen, unbedacht, da einfach reingestolpert. Und so, ja, ich mache das jetzt einfach mal mäßig. Und so sehen die Filme halt aus heutiger Sicht auch aus. Aber damals war das irgendwie cool. Und ja, dann habe ich das ein Jahr lang so nebenbei gemacht. Ich habe ja eigentlich mal BWL studiert und habe auch in der Richtung gearbeitet. Und ein Jahr, nachdem ich halt angefangen habe, Hochzeiten zu filmen, habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie cool. Damit mache ich mich jetzt selbstständig. Ja, und jetzt seit 2013 mache ich das halt Vollzeit selbstständig. Natürlich nicht nur Hochzeiten, sondern auch Business-Sachen. Und da halt auch auf internationaler Ebene tatsächlich, sowohl bei Hochzeiten als auch bei den geschäftlichen Sachen. Bin da tatsächlich reingerutscht und es war nie mein Traum, aber es macht Spaß. Und solange es noch Spaß macht, mache ich das halt auch noch. So, ich schließe jetzt nicht aus, dass ich das in 10 Jahren vielleicht nicht mehr mache oder in anderer Form mache oder für immer macht. Na, weiß ich nicht, für immer werde ich es nicht machen wahrscheinlich. Weil gerade bei Hochzeiten muss man ja ehrlicherweise sagen, ich bin jetzt schon teilweise 10 Jahre älter als die Paare. Und ich habe tatsächlich auch einige Paare, die erst Mitte 20 sind. So. Das geht noch, weil ich ja so vom Typ her auch nicht unbedingt der alte Mensch bin, sondern tatsächlich auch im Freundeskreis mehr Jüngere habe als Ältere. Daher passt das vielleicht so noch, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, mit 60 dann auf Hochzeiten rumzuturnen mit Menschen, die da halb so alt sind wie ich. Da würde ich mich, glaube ich, selber nicht wohlfühlen und würde mich da eher falsch am Platz fühlen. Mhm.
Du hast ja schon, wie du es auch gesagt hast, unzählige Hochzeiten videografisch begleitet. Was waren denn da alles für verschiedene Kulturen dabei?
Puh, ja, also ich habe ja mittlerweile echt schon über 100 Hochzeiten gefilmt. Und tatsächlich ist das so ein bisschen auch meine Nische geworden, so internationale Sachen oder interkulturelle Paare zu haben. Ich hatte schon natürlich rein deutsche Hochzeiten auch schon viele gehabt, wahrscheinlich die meisten sogar. Aber ich habe auch südamerikanisch-deutsche Hochzeiten hatte ich einige. Da war ich zum Beispiel auch mal für eine Hochzeit in Peru. Die Braut kam aus Deutschland, der Bräutigam ist halb Peruaner, halb Kanadier gewesen und dann haben sie halt in Peru geheiratet. Genau, das habe ich ein paar Mal gehabt, dass ich irgendwelche deutsch-südamerikanischen Hochzeiten hatte. Ich hatte indonesische Hochzeiten, ich hatte auch schon Hochzeiten in der Schweiz von Schweizern. Deutsch-türkische Hochzeiten hatte ich natürlich auch schon ein paar. Ja, also es ist wirklich von bis das ganze Spektrum irgendwie abgedeckt, könnte man fast sagen.
Wie war das denn für dich speziell auf den türkischen Hochzeiten? Wie hast du dich da gefühlt?
Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich nur eine so typisch klischee-türkische Hochzeit gefilmt, da mit ein paar hundert Leuten und sowas. Und da muss ich sagen, man fühlt sich natürlich schon irgendwie wohl und dazugehörig, weil die Stimmung einfach echt gut ist. Aber für den Ansatz, wie ich jetzt meine Hochzeitsfilme mache, du kennst das ja auch von türkischen Hochzeiten. Es gibt eigentlich keine Reden. Es gibt nur so zwischendurch mal irgendwelche Ansagen, aber es gibt halt keine emotionalen Reden in dem Sinne, wie man das halt von deutschen oder amerikanischen oder was auch immer internationalen Hochzeiten kennt. Deswegen ist das natürlich ein ganz anderer Ansatz, auch da dann einen Film zu schneiden, der trotzdem meinem Stil entspricht.
Was ist dein Stil?
Ich baue halt sehr, sehr viel auf diese emotionalen Reden und zwischenmenschlichen Beziehungen auf in meinen Filmen. Und wie gesagt, du hast zwar dieses Zwischenmenschliche natürlich, aber ich würde sagen, dass türkische Hochzeiten eher durch diese Party dominiert werden. Weil gerade wenn man diese klassischen Geschichten kennt, da ist ja keine Trauung dabei, weil die meisten Menschen ja erst zu dieser Feier kommen. Und dann wird halt den ganzen Abend durchgetanzt quasi. So, und das ist halt... Das kann man halt wirklich nicht schlagen, das muss man ehrlicherweise sagen. Wenn da irgendwie 100 Leute auf der Tanzfläche sind, ist das halt einfach Wahnsinn. So, das reißt einen mit. Und wie gesagt, selbst wenn das halt von diesen geladenen Gästen nur ein Fünftel sind, die da auf der Tanzfläche sind, sind das einfach mehr Leute, die tanzen, als auf manchen nicht-türkischen Hochzeiten überhaupt geladen sind. So, und dadurch hast du halt ein ganz anderes Party-Feeling, das muss man ja auch ganz klar sagen.
Also da hast du dich, du hast es schon gesagt, du hast dich da so ein bisschen, du hast dich da wohlgefühlt, zugehörig.
Ja, also als Dienst, wie gesagt, als Dienstleister und als jemand, der diese Stimmung genießt, ist das auch cool. Ich selber würde aber zum Beispiel nie so eine Hochzeit haben wollen. Das habe ich meinen Eltern aber auch schon gesagt, seitdem ich, keine Ahnung, 14, 13, 14
Warum?
Bin.
Warum?
Weil das für mich einfach weird ist, Leute einzuladen, die ich persönlich nicht kenne. Also für mich ist eine Hochzeit was ganz Intimes und was Persönliches und da möchte ich gerne dann halt auch mit meinen Liebsten feiern. So,
mit dem engsten Kreis.
Klar gibt es ja diese, genau, also wenn ich mal heirate, dann echt im engsten Kreis oder sogar nur einfach durchbrennen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir heiraten werden, einfach, ich glaube, wir haben einfach so viel gesehen schon, dass wir einfach selber das nicht mehr brauchen.
Mhm. Gab es denn in deiner Laufbahn eine Feier, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Und wenn ja, warum?
Es gibt schon einige Hochzeiten, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind, einfach aufgrund von verschiedensten Voraussetzungen. Das war, ob das jetzt diese Hochzeit in Peru war, weil wir da halt direkt an einer Steilküste gefeiert haben und ich einfach so eine absurde Location noch nie vorher hatte. Und die südamerikanische Partykultur halt auch nochmal etwas anders ist als die deutsche. Es wurde auf jeden Fall sehr, sehr viel getanzt und gefeiert und gelacht. Und wie gesagt, das war diese atemberaubende Location direkt an der Steilküste, circa eine Stunde außerhalb von Lima. Das war ganz, ganz toll, einfach auch, weil wir da eine Woche dann noch in Lima verbracht haben und uns einfach die Stadt ein bisschen angeguckt haben und so. Dann war ich 2019 mit einem österreichischen Paar in New York, die da halt quasi so Elopement hatten, also durchgebrannt sind im klassischen Sinne und dann nur zu zweit halt am Fluss sich das Ja-Wort gegeben haben mit einer Traurednerin. So. Und dann waren wir zusammen noch an verschiedenen Orten in New York ein bisschen ein paar Aufnahmen machen und am Ende waren wir da einfach nur zu viert noch essen. Also die Fotografin und ich waren da sogar die Trauzeugen. So, weil halt wirklich nur wir vier da waren. So, das war schon cool. Und dann letztes Jahr hatte ich auch eine ganz, ganz tolle Hochzeit und diesmal besonders im Gedächtnis geblieben, weil es die einzige Hochzeit war, die ich in diesem Corona-Jahr überhaupt begleiten konnte. Und das war halt aber einfach trotzdem so eine traumhafte Hochzeit. So, ich habe das ganze Wochenende mit dem Paar und der Familie und sowas verbracht. Ich war mit denen wandern. Wir waren zusammen in dieser Location, haben da geschlafen und abends noch lange unterhalten. Und so. Also es war so ein ganz, ganz intimes Ding auch so, als wenn man halt mit Freunden im Urlaub war. Und das war halt total cool auch so, um mal so ein paar Highlights zu nennen jetzt. Und das war halt eine Hochzeit in Deutschland, wo man halt nicht großartig irgendwo auf der Welt hinreisen musste, sondern also das Schöne liegt manchmal näher, als man denkt. Wenn man das so vielleicht formulieren möchte.
Mhm. Du bist ja in Kiel geboren. Wie war das denn für dich, für eine türkische Seele quasi als Kieler Sprotte im hohen Norden zu sein?
Eine türkische Seele in einem Körper einer Kieler Sprotte, ja schön. Man muss ja vielleicht dazu sagen, ich bin zwar Sohn von zwei türkischen Eltern, aber mir sind Nationalitäten prinzipiell erstmal egal. Weil ich finde, man sollte sich nicht anhand von irgendwelchen Grenzen, die sich irgendwann mal irgendwelche Leute ausgedacht haben, daran hindern oder davon einschränken lassen, mit wem man jetzt wie zu tun hat und mit wie man den Umgang führt. Vielmehr finde ich es einfach spannender, interessante Menschen kennenzulernen, scheißegal, wo die jetzt herkommen, ob es jetzt welche Religion sie haben, welche Hautfarbe sie haben, welche Gender Identity sie haben oder was auch immer sie für einen Background haben. Solange es spannende, coole Leute sind, bin ich gerne mit denen zusammen. So. Und in Kiel war das halt damals so, dass ich sehr viele deutsche Freunde hatte, einfach aus dem Grund, dass in den Stadtteilen, wo ich gewohnt habe, wahrscheinlich der türkische Anteil auch sehr gering war. Und dadurch halt der Freundeskreis entsprechend sehr deutschlastig war, wenn man das so sagen möchte. Und dadurch ich halt auch eher diese Sozialisierung habe, muss man ganz klar sagen. Ich spreche auch deutlich besser Deutsch als Türkisch. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und das hat ja alles den gleichen Hintergrund, einfach, dass man weniger in diesem Kulturenkreis drin war. So, ich war nie in einer türkischen Schule, was ich nie bereut habe. So. Aber das macht sich halt schon bemerkbar darin, dass ich zwar weiß, wie man Türkisch liest und wie man das schreibt, aber halt nie jemandem eine Grammatik erklären könnte. Na, und wenn man das dann vergleicht mit Sprachen, die man in der Schule gelernt hat, ob es jetzt Englisch ist, ob es jetzt bei mir Spanisch durchs Studium noch ist, so, da kannst du zumindest irgendwie sagen, okay, ja, pass auf, das ist der Subjunktiv, das ist das Dativ, das ist irgendwas so. Und das kennt ich im Türkischen halt nicht. Mal abgesehen davon, dass es im Türkischen ja sowieso nochmal eine ganz, ganz andere Grammatikform gibt. So, also in Kiel aufzuwachsen, war für mich jetzt wahrscheinlich genauso gut wie woanders aufzuwachsen, einfach weil mein soziales Umfeld gut gepasst hat. So.
Gibt es denn Eigenschaften, die typisch für Norddeutsche sind oder für Norddeutschland? Also Kiel ist ja schon ja, Norddeutschland und hast du vielleicht auch so typische norddeutsche Eigenschaften mitbekommen?
Eine typisch norddeutsche Eigenschaft meiner Meinung nach ist, dass die Leute freundlich sind einfach. Also, die sind zwar distanziert oft, aber immer sehr höflich. Und jetzt gerade, wenn man sich das hier in Wien anguckt, da wirst du manchmal mit dem Arsch nicht angeguckt, wenn du irgendwo in einen Laden reingehst oder so. Oder an der Kasse sind die Kassierer einfach mega unfreundlich. Und als wir da damals von Wien nach Kiel gezogen sind, war meine Freundin noch voll perplex, dass sie begrüßt wurde von den Leuten in den Geschäften, dass da irgendwie ganz, ganz freundlich alle miteinander umgegangen sind. Genauso Amtswege. Du kannst dir nicht vorstellen, wie unfreundlich manche Leute hier auf Ämtern sind. So, die rotzen einfach die Arbeit einfach runter. So. Und ich habe das Gefühl, dass das in Norddeutschland auf jeden Fall anders ist und dass die Leute viel freundlicher sind im Umgang miteinander einfach.
Also nochmal zum Verständnis, ihr wart früher, also deine Freundin kommt aus Wien, ihr wart in Wien zusammen und dann seid ihr nach Kiel und dann seid ihr jetzt aber wieder zurück nach Wien, ne?
Genau so ist das. Also ich bin damals 2008 im Rahmen meines Studiums für die Bachelorarbeit nach Wien gekommen und habe da halt hier gearbeitet und habe 2009 meine Freundin kennengelernt und seit 2010 sind wir halt jetzt ein Paar. Und wir haben in dieser Zeit seit 2010 in Wien, Kiel und Hamburg gewohnt. Und ja, wie gesagt, sind 2011 von Wien nach Kiel gezogen, dann 2013 nach Hamburg und 2018 wieder zurück nach Wien.
Also habt ihr einfach diesen Unterschied einfach auch sehr gut mitbekommen, dieses Norddeutsche und dann eben jetzt dieses Wienerische.
Ja, genau. Wir haben jetzt auf jeden Fall beide Seiten gesehen, quasi. Und das hat definitiv beides seine Vor- und Nachteile, sowohl der Norden als auch der Süden jetzt. Hier sind die Leute viel, viel offener zum Beispiel, man kommt viel schneller ins Gespräch. Nichtsdestotrotz ist das halt trotzdem anders einfach so. Wie gesagt, mir sind zwar Grenzen und sowas egal und ich habe jetzt auch keine Sehnsucht in den Norden per se, aber es ist ja schon auch irgendwie cool, wenn man mal wieder da ist, wo man irgendwie aufgewachsen ist. Es ist jetzt keine Sehnsucht da, nochmal hinzuziehen oder so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich den Ort hasse oder es ist einfach, dass ich es nicht mag oder so. Es ist einfach nur, ja, ist halt da.
Deine Oma und Opa sind ja als Gastarbeiter nach Kiel gekommen. Haben sie dir eigentlich mal von ihrem Leben als Gastarbeiter erzählt? Also war das manchmal Thema oder?
Ja, also wir haben uns natürlich schon auch mal über das Thema unterhalten so und meine Oma ist damals in den Ende der 60er ist sie nach Kiel gekommen, hat da in einer Fabrik gearbeitet und ein paar Jahre später sind halt auch meine Mutter und mein Onkel dazugekommen und die haben halt dieses klassische Gastarbeiter-Life gehabt, ne? Also die haben da gearbeitet, von dem Ersparten haben sie dann irgendwann angefangen in der Türkei ein Haus zu bauen und sind dann in den 80ern auch wieder zurück in die Türkei. So ganz klassisch, wie man das halt damals gemacht hat. Man hat sich Geld angespart, sich ein Haus in der Türkei davon gekauft, mit vielleicht irgendwie Ladenlokalen und ein paar Stockwerken, wo man sich dann Mieter reingesetzt hat. Und dann sind sie halt in den 80ern wieder zurück. Und meine Eltern oder meine Mutter ist halt damals da geblieben auch.
Wie war denn deine Kindheit und Jugend in Kiel? Welche Rolle spielten deine türkischen Wurzeln damals für dich?
Also türkische Wurzeln im Sinne von türkische Kultur und sowas, das war schon meinen Eltern irgendwie wichtig, weil auch die türkische Sprache zum Beispiel, das war so, als wir Kinder waren, wollten wir natürlich immer Deutsch reden, weil wir halt in unserem Alltag auch nur Deutsch gesprochen haben. Aber das ging dann halt irgendwann so weit, dass meine Eltern gesagt haben, nee, sorry, ihr müsst türkisch sprechen, sonst verstehen wir euch nicht. So, und das hat natürlich dann irgendwie funktioniert und dadurch sprechen also meine Schwester jetzt auch ich recht gutes Türkisch. So. Ja, recht gut. Wahrscheinlich besser als jemand, der das in zweiter Sprache lernt oder dritter Sprache lernt. Aber bei weitem nicht so gut wie Leute, die halt in der Türkei aufgewachsen sind. So, da braucht man sich auch nichts vormachen. Und ansonsten, ich habe tatsächlich, wie wir das ja vorhin schon besprochen haben, ich hatte zwar sehr viele deutsche Freunde, aber ich hatte auch Freunde aus anderen Ländern, aus Polen, aus was weiß ich, wo die halt alle herkamen. So. Und Nationalität hat aber eigentlich nie irgendwas, keine Rolle gespielt. So. Ich wurde auch nie diskriminiert aufgrund meiner Herkunft oder so. Das war einfach gegeben. Wobei, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich wurde diskriminiert. Aber nicht aktiv, sondern passiv. Denn damals war das so, dass ich weiß gar nicht, ob das im Schulsystem heutzutage noch so ist, aber als wir in der Grundschule waren, gab es ja noch diese Empfehlungen, dieses Empfehlungssystem. Von, wenn du in der dritten, vierten Klasse bist, wurde ja empfohlen, okay, der Junge kommt aufs Gymnasium oder das Mädchen kommt dahin. So. Und das war tatsächlich bei mir so, dass die Lehrerin damals zu meiner Mutter gesagt hat, ich kriege den Wortlaut nicht mehr natürlich hin, aber das war sowas wie, ja, Alper stand mit einem Fuß auf dem Gymnasium, mit einem auf Realschule, aber ich habe mal Realschulempfehlungen ausgesprochen, weil sie ja diesen türkischen Migrationshintergrund haben. Ja, also es ist halt, wie gesagt, aktiv habe ich nie, ich wurde jetzt nicht irgendwie gehänselt, weil ich Türke bin oder sowas, aber so offenbar wurde man halt diskriminiert, ohne dass man es mitbekommen hat tatsächlich so richtig. Und das ist einem halt auch erst später klar geworden, als man mal so drüber nachgedacht hat. Ne? Als Kind ist ja das ja auch egal, was da so ein Lehrer sagt. Naja, 90er Jahre war die Integration oder wie auch immer man das formulieren möchte, von in den deutschen Köpfen vielleicht auch immer noch nicht so weit, wie sie hätte sein können.
Wie hast du denn deine Erziehung erlebt? Also welche Werte haben dir deine Eltern mitgegeben?
Also ich bin jetzt nicht in einem großartig religiösen Haushalt aufgewachsen. Ich habe natürlich schon so diese Grundzüge irgendwie mitbekommen. Und immer wenn wir irgendwie in der Türkei waren, auch von der Oma dann irgendwelche Gebete auswendig lernen müssen, so, weil sie dann da ganz happy drüber wurde und so. Und wir da vielleicht auch mal irgendwie ein kleines Geschenk bekommen haben, wenn wir da irgendwas auswendig konnten oder sowas. Aber ich würde mich jetzt nicht als religiösen Menschen bezeichnen. Und aber diese Grundwerte, die ich würde sagen, einfach menschlichen Grundwerte habe ich gut mitbekommen. Ich kann schon sagen, ich hatte the good life einfach als Kind. Ne? Also mir hat an nichts gefehlt, muss man ehrlich sagen. Ich habe alle möglichen Sachen gemacht, die ich halt wollte. So, ich habe 1000 Sportarten im Verein gemacht. Ich habe ein Skateboard bekommen, als ich Skateboard fahren wollte. Ich habe Inline-Skates bekommen. So. Und also meine Eltern haben mich schon gefördert. Die haben schon geguckt, dass die Interessen irgendwie auch unterstützt werden. Aber ob ich das jetzt irgendeinem Kulturenkreis zusprechen würde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Da dann eher so, was ich glaube ich schon aus diesem Türkischen mitbekommen habe, ist das Respekt haben vor Älteren. Weil das einfach im Deutschen, das fand ich als Kind auch immer sehr befremdlich, wenn zum Beispiel die Kinder ihre Eltern beim Vornamen gerufen haben. Oder so, das kam mir immer ganz, ganz komisch vor. Ich habe ältere Menschen generell, also ob es jetzt als Kind irgendwelche Jugendlichen waren, da habe ich aber generell, glaube ich, ist das so ein bisschen dieses Generationending, dass als wir Kinder waren, man einfach viel mehr Angst hatte und viel mehr Respekt hatte vor Älteren. So, und wenn du dann aber jetzt irgendwie durch die Straßen läufst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du von einem 12-Jährigen einfach beschimpft wirst. Das ist aber, glaube ich, wie gesagt, generell eher ein Generationenthema und nicht Herkunftsthema. Mhm.
Welche Rolle spielen denn deine türkischen Wurzeln in deinem heutigen Leben für dich?
Meine türkischen Wurzeln spielen in meinem heutigen Leben tatsächlich schon noch eine Rolle, einfach aus dem Grund, dass es natürlich einfach viele Türen öffnet, wenn man Türkisch spricht. Muss man auch ganz klar sagen, ob das jetzt der türkische Supermarkt um die Ecke ist, wo man einfach mal kurz irgendwie auf Türkisch irgendwas fragt oder vielleicht eine Sonderbehandlung bekommt, weil man Türkisch spricht oder anders freundlicher begrüßt wird oder was weiß ich. Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute sich eher an einen erinnern, wenn man mit denen Türkisch spricht und wenn man Türke ist. Wir nennen das immer den Türkenbonus, weil es ist schon echt witzig manchmal. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber es gibt so ein, man erkennt andere Türken einfach. Das erkennt man einfach, dass das ein Türke ist. Das ist total spannend. Also das war auch mal hier mal eine kleine Anekdote. Eine Freundin hat mal einen Uber gerufen und sie ist so das untürkischste, was man sich vorstellen kann. Also wirklich rote Haare, deutscher Name. Und sie hat sich einen Uber gerufen und wir sind halt mitgefahren. Wir sind in dieses Uber eingestiegen und der Fahrer hat mich gleich auf Türkisch angesprochen. So, also es gibt dieses Erkennen irgendwie. Ich kann das nicht erklären. Das ist ganz, ganz spannend. Ja, ich glaube, dass tatsächlich das größte Asset meiner türkischen Herkunft ist das, dass ich einfach die Sprache noch spreche und entsprechend auch mit den Leuten kommunizieren kann oder Sachen auch mal erklären kann, wenn irgendwas ist. Ich habe so viel in meinem Leben übersetzen müssen für ob es jetzt irgendwelche Kunden von meinem Vater waren, ob es anderen Menschen waren. Ich habe in meinem Leben so viele Sachen übersetzen müssen. Sowas ist vielleicht auch ganz spannend. So, und da sehe ich tatsächlich heutzutage so ein bisschen auch wieder, ich weiß nicht, ob das generell ein Problem ist, dass die Sprache den Bach runtergeht, aber bei den Jugendlichen sieht man ja immer mehr, dass egal welcher Herkunft sie sind, ob es jetzt auch quasi komplett Kinder von zwei deutschen Eltern sind, die Leute können sich einfach nicht mehr artikulieren. Die sprechen halt ein Mischmasch aus ganz, ganz vielen Sprachen, aber keine dieser Sprachen mehr richtig. So, wie gesagt, ich bin jetzt auch keiner, der sich ultra gut auf Türkisch artikulieren kann. Aber ich würde behaupten, dass ich der deutschen Sprache schon so mächtig bin, dass ich vollständige Sätze bilden kann. Und das habe ich das Gefühl, dass das heutzutage nicht mehr so selbstverständlich ist.
Du lebst ja mittlerweile in Wien. Wie ist denn dort die Stimmung auch in Bezug auf Mehrkulturalität und diverses Miteinander?
Ich fange mal so rum an. Ich habe, als ich in Kiel war, nicht das Gefühl gehabt, dass Kiel eine großartig internationale Stadt ist, was ja auch einfach Fakt ist. Da leben einfach nicht so viele Leute aus so vielen, leben generell nicht so viele Leute. Es sind ja, glaube ich, 250.000 Einwohner in Kiel. Und wenn man dann aus Kiel nach Hamburg zieht oder jetzt wie in meinem Fall auch nach Wien zieht, merkt man halt auch, dass einfach das Einzugsgebiet vielleicht viel, viel größer ist, weil jetzt hier in Wien zum Beispiel sitzt die UNO. So alleine deswegen sind einfach so viele Expats hier. Es sitzen ganz, ganz viele Firmen hier. Dadurch sind ganz, ganz viele internationale Leute hier. Und wenn du durch die Stadt läufst, hast du halt immer viele verschiedene Sprachen, die du hörst, während du unterwegs bist. Es ist ganz viel Englisch, es ist Spanisch, es ist Japanisch, es ist Französisch. Du hast einfach wirklich, es ist hier sehr, sehr interkulturell. Und das hast du aber auch bei den Kindern schon. Also es gibt ja hier auch so viele irgendwelche französisches Lycée und eine englische Schule und irgendwelche Kindergärten schon und sowas. Also es ist, glaube ich, generell einfach in großen Städten immer internationaler als in kleineren, weil es einfach wirtschaftlich bedingt so ist, dass einfach viele herkommen, aber auch kulturell. Wien wurde ja jetzt, keine Ahnung, wie oft schon zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt. Wenn du in einer Position bist, wo du sagen kannst, hey, ich lebe da, wo ich Bock drauf habe und wo ich möchte, dann kann man sich natürlich auch eine sehr, sehr lebenswerte Stadt aussuchen, wenn das dann die Einreisebestimmungen und Aufenthaltsbestimmungen und sowas alles zulassen. Also in ganz vielen Ländern gibt es ja so Einwanderbeschränkungen tatsächlich, dass du da tatsächlich dann nur Fuß fassen darfst, wenn du bestimmten Berufsgruppen zugehörst oder so. Das ist ganz ziemlich spannend. Aber das ist für uns als Menschen mit dem deutschen Pass ist das ja sowieso ein bisschen irrelevant. Gerade was das Reisen angeht. Also es ist unglaublich, wie viele Freiheiten dieser Pass einem ermöglicht. Ne? Ich habe ja meinen deutschen Pass erst mit 18 bekommen. Auch wenn ich derjenige war aus meiner Familie, der seitdem er 14 ist, immer gesagt hat, lass doch mal machen, lass doch mal machen. War ich letztlich der Letzte, der ihn bekommen hat, weil ich in der Zeit dann 18 wurde und selber nochmal beantragen musste. Es ist einfach unglaublich, wenn du bedenkst, für wie viele Länder man mit einem türkischen Ausweis ein Visum braucht. Und mit dem deutschen kannst du einfach überall einreisen. Ich glaube, der deutsche Pass ist der auf jeden Fall Top 5 der mächtigsten Pässe, die es so auf der Welt gibt.
Ach krass.
Ja, das ist total spannend. Du brauchst für ultra viele Sachen einfach gar kein Visum. Selbst Österreicher brauchen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war zumindest so, die brauchen für die Türkei noch so ein Einreiseding, was sie sich zwar auch direkt bei der Einreise am Flughafen dann holen können, aber das brauchen wir als Deutschen, mit einem deutschen Pass brauchst du das zum Beispiel nicht. Dann kannst du einfach ein- und ausreisen, wie du willst.
Ja. Also ich habe jetzt noch eine letzte Frage, und zwar, was bedeutet Heimat für dich?
Was bedeutet Heimat für mich? Wer hat das denn noch gesagt? Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Ich weiß gar nicht, ist das aus einem Rap-Lied? Das hat schon mal jemand gesagt, auf jeden Fall. Und ich kenne es aus irgendeinem Rap-Lied, aber ich weiß halt auch gerade gar nicht mehr, aus welchem Lied. Aber ich finde, dieser Spruch passt sehr gut, weil ich bin der Meinung, Heimat ist auch so ein bisschen altbackenes Wort, finde ich. Ich habe auch in Hamburg noch Freunde gehabt, die haben immer gesagt, so ja, ich fahre am Wochenende in die Heimat. Wenn sie halt damit meinten, dass sie zu ihren Eltern irgendwo aufs Land fahren. Und das ist für mich irgendwie nicht richtig, weil man ist immer da zu Hause, wo man sich wohlfühlt irgendwie, zu dem Moment. Und Heimat, finde ich, ist auch ganz, ganz schwierig überhaupt zu definieren, weil klar habe ich türkische Wurzeln, habe aber einfach die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland verbracht. Würde aber trotzdem nicht sagen, dass jetzt nur Deutschland meine Heimat ist. Deswegen, also das zu definieren, finde ich sehr, sehr schwierig und würde da mich auch gar nicht entscheiden wollen. Einfach weil beide Kulturen so viel zu bieten haben und ich halt einfach quasi das Beste aus beiden Welten für mich in Anspruch nehme und deswegen mich auch gar nicht entscheiden möchte.
Ja, dann danke dir, lieber Alperl, für das spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank, Canan, dass ich an deinem Interview teilnehmen durfte.
Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, Selvi Bilal und bis bald, deine Canan.